Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jäkel, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und mir gegenüber sitzt wie immer meine liebe Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina.
Hallo Steffi.
Ihres Zeichens Expertin im Sozialrecht und in der Sozialpolitik, also eine kompetente Ansprechpartnerin für alles, was im SOVD wichtig ist.
Fast.
Genau. Wir sprechen heute über ein ganz spezielles Thema und zwar haben wir heute mal die Väter in den Fokus gerückt.
Genau.
Aber nicht irgendwelche Väter, sondern uns geht es ganz speziell um alleinerziehende Väter. Mhm. Ne, per se denkt man ja bei Alleinerziehenden häufig an alleinerziehende Mütter. Die machen ja auch den Großteil der Betroffenen aus.
Ja.
Aber auch Väter, die alleinerziehend sind, haben natürlich mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen. Da gibt es Sachen, die sie wissen müssen, Schwierigkeiten, denen sie sich stellen müssen.
Genau.
Und deswegen haben wir uns heute auch einen Gast eingeladen,
ja,
der so ein ganz klein bisschen aus seinem Leben als alleinerziehender Vater plaudert.
Mhm.
Dazu kommen wir aber später.
Genau.
Wie immer hast du uns ja einen Fall mitgebracht.
Ja.
Und ich muss gestehen, ich finde es natürlich wie immer so ein ganz klein bisschen kompliziert, weil es geht ganz explizit um die Rente für alleinerziehende Väter oder um das Thema Rente bei
Alleinerziehenden. Genau, um das Thema Rente, genau.
Genau. Und Rente finde ich sowieso schon immer ein bisschen kompliziert und wenn man dann noch auf spezielle Sachen achten muss, wenn man alleinerziehender Vater ist, dann raucht mein Schädel. Mhm. Aber deswegen sprechen wir heute drüber und du kannst sowas ja immer ganz, ganz easy und einfach für mich und die Zuhörenden irgendwie erklären. Deswegen erzähl doch mal, was hast du uns heute für einen Fall mitgebracht?
Genau, also es geht um die sogenannten Kätzbütz-Zeiten.
Ja, das finde ich schwer. Ich habe darauf gewartet, dass du das sagen würdest, weil ich finde diese Begrifflichkeit natürlich einerseits ein bisschen niedlich, auch wenn da tatsächlich was Ernsthaftes hintersteckt. Wofür steht denn Kätzbütz? Ich finde, das klingt irgendwie so, wie Bütchen und sowas. Weißt du, Kätzbütz.
Kätzbütz. Genau.
Ja.
Das ist die Abkürzung für Kindererziehungszeiten und Zeiten für die Berücksichtigung.
Gut.
Mhm.
Ja.
Erstmal so grob, genau.
Erstmal so grob,
genau.
Ne?
Ich erkläre das aber gleich nochmal, was tatsächlich dahinter steckt, genau. Genau, der Herr Hille kam zu uns in die Beratung, 49 Jahre alt. Und es ging im Grunde darum, dass wir mal abklären wollten oder er wollte abklären lassen, wie das mit seinem Konto ist, mit seinem Rentenversicherungskonto.
Sollte man ja immer wieder mal so machen, ne, um zu gucken, ob das alles richtig und vollständig ist. Ne?
Genau, also ist sicherlich ganz, ganz sinnig, das auch tatsächlich mal bei Zeiten zu machen. Also nicht erst, wenn man kurz vor der Rente steht.
Ich wollte gerade sagen, was heißt denn bei Zeiten?
Na, ich würde schon empfehlen, dass man sich mal so mit 40 oder 45 darum kümmert und mal schaut, wie sieht das denn eigentlich mit den Zeiten aus. Sind die alle im Versicherungsverlauf bis dato halt dann auch vorhanden. Es gibt halt Zeiten, die muss ich dann nochmal extra beantragen. Das sind zum Beispiel diese Kätzbütz-Zeiten, die muss ich beantragen. Und es ist sicherlich halt auch nochmal sinnvoll zu schauen, wie ist das eigentlich mit den Schulzeiten, mit den Hochschulzeiten, mit Zeiten der Ausbildung, wenn ich über einen längeren Zeitraum krank war. Und da macht es schon nochmal Sinn, sich den Versicherungsverlauf mal ganz genau anzugucken. Und auch zu schauen, ob tatsächlich die ganzen Entgelte, die übermittelt werden, wenn ich Arbeitnehmerin bin, Arbeitnehmer, ob die soweit korrekt sind.
Ja, weil wenn das nicht korrekt ist, ist hinterher auch die Rente nicht korrekt, ne? Also
die
Höhe nicht korrekt.
Genau. Also das war früher noch schlimmer, als man noch mit diesen sogenannten Versicherungskarten gearbeitet hat.
Mhm.
Mittlerweile haben wir ja eine elektronische Datenübermittlung, aber selbst da kann ja auch mal was passieren.
Ja.
Und von daher ist das ganz sinnig, dass man das einfach mal bei Zeiten macht und auch solange noch Unterlagen auch tatsächlich vorliegen.
Ja, ja.
Weil man kennt das ja auch, ne, dann zieht man um oder dann gehen Unterlagen womöglich halt verloren. Man kriegt vielleicht auch keine Unterlagen mehr von der Universität für Hochschulzeiten oder sowas. Und von daher ist das ganz, ganz sinnig, das halt rechtzeitig einfach auch mal zu machen.
Okay, und der Herr Hiller Der wollte das mal checken lassen.
Genau, der wollte das mal checken lassen und sagte, ja, er hätte das auch irgendwie gehört mit diesen Kindererziehungszeiten. Wie sähe das dann eigentlich aus? Und er wollte das mal klären lassen und er hat gehört, das müsste man auch beantragen.
Weil daraus schließe ich, er war alleinerziehender Vater.
Genau, er war alleinerziehender Vater, hatte zwei Kinder, 14 und 17, genau, und war schon eigentlich fast seit der Geburt der Kinder quasi alleinerziehend. Also die Mutter tauchte immer mal wieder sporadisch auf. Hielt sich lange auch im Ausland auf, aber er war eigentlich quasi tatsächlich relativ zeitnah dann nach der Geburt der Kinder eigentlich auch tatsächlich alleinerziehend. Hat das auch alles soweit geregelt, hat seine Arbeitstätigkeit ein bisschen reduziert, hat zugesehen, dass die Betreuung der Kinder gewährleistet war, weil er sich auf die Mutter, wie gesagt, nicht verlassen konnte, weil die immer wieder für längere Zeiträume einfach auch dann nicht sich in Deutschland aufgehalten hat und irgendwann tatsächlich komplett vom Radar verschwunden ist.
Okay.
Also das war schon eine ganz tragische Geschichte irgendwie.
Ja, auch für die Kinder vor allen Dingen.
Auch
ne?
für die Kinder. Mhm. Und er sagte, wir haben das aber dann ganz gut irgendwie auch für uns geregelt. Und von daher sagte er, würde er auch ganz gerne natürlich diese Kindererziehungszeiten und die Berücksichtigungszeiten halt für sich auf seinem Rentenkonto halt beantragen wollen. Mhm. Genau. Und das
klingt
war erstmal
ja,
so
klingt
der.
Ja, klingt genau, ja logisch. Genau. genau. Vielleicht sagst du nochmal, was so Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten überhaupt sind.
Genau.
Weil das sind ja offensichtlich zwei unterschiedliche Dinge, ne?
Genau, das sind zwei unterschiedliche Zeiten. Das eine sind die Kindererziehungszeiten. Das sind die ersten 3 Jahre nach der Geburt des Kindes. Also für die ersten 3 Lebensjahre. Und das sind wichtige Zeiten, weil das auch Beitragszeiten sind. Das heißt, ich selber als Versicherter zahle da gar nicht in die Rentenversicherung während dieses Zeitraumes ein, während dieser 3 Jahre, sondern ich bekomme im Grunde halt einen Rentenpunkt gutgeschrieben pro Lebensjahr des Kindes.
Okay, also das ist maximal 3 Punkte dann.
Genau, maximal 3 Punkte. Das war früher anders. Die sogenannte Mütterrente sagt eigentlich vielleicht auch vielen etwas. Also für vor 92 geborene Kinder bekomme ich nur 2,5 Rentenpunkte.
Okay.
Für alle, die danach geboren sind, bekomme ich 3 Rentenpunkte. Mhm. Es ist ja vorgesehen, dass man das angleichen will. Müssen wir mal abwarten, genau. Aber wie gesagt, man zahlt selber nicht ein und bekommt dann 1 Rentenpunkt. Mhm. Und 1 Rentenpunkt macht aktuell um die 40 Euro Bruttorente im Monat aus.
Okay.
Das heißt, wenn ich maximal diese 3 Jahre dann halt auch gut geschrieben bekommen, dann sind das 3 mal 40 Euro, also 120 Euro pro Kind, die ich dann zusätzlich als monatliche Bruttorente dann bekomme.
Ja.
Und das ist schon, das läppert sich ja. Wenn es vielleicht jetzt 2 Kinder sind zum Beispiel, bei meiner Hilde sind es 240 Euro. Und das war schon halt einfach auch natürlich wichtig, dass die anerkannt werden.
Ja, so. Und die Berücksichtigungszeiten?
Genau, und die Berücksichtigungszeiten selber wirken sich nicht rentensteigernd auf.
Okay.
Das sind die ersten 10 Lebensjahre des Kindes.
Ja.
Die sind aber trotzdem wichtig, weil die als Anrechnungszeiten gelten.
Mhm.
Wenn ich also zum Beispiel eine Rente beantrage, also bei der Altersrente, Regelaltersrente, ist es so, ich brauche mindestens 5 Jahre Beitragsjahre. Es gibt aber auch andere Renten, da brauche ich 35 oder 45 Jahre im Grunde halt, die ich in die Rentenversicherung halt eingezahlt habe. Das ist einmal die Rente für langjährig Versicherte und einmal die Rente für besonders langjährig Versicherte, wo ich sogar 45 Jahre nachweisen muss.
Mhm.
Und in beiden Fällen ist es so, dass diese ersten, also diese 10 Jahre Berücksichtigungszeiten auch angerechnet werden.
Komplett, also zehn Jahre.
10 Jahre werden dann im Grunde berücksichtigt. Das heißt, das ist ja für jemanden, der zum Beispiel nach 45 Jahren dann halt irgendwie auch in Rente gehen will. Das ist ja auch eine Zeit, um die zu erreichen, muss man relativ frühzeitig im Grunde tatsächlich halt auch irgendwie ins Berufsleben schon eingetreten sein. Ne? Ausbildung am besten und dann halt irgendwie die ganze Zeit auch irgendwie gearbeitet haben, Beitragsjahre gehabt haben. Und da sind natürlich diese Berücksichtigungszeiten von 10 Jahren, wenn ich zwischenzeitlich wegen Kindererziehung ausgestiegen bin aus dem Job, möglicherweise tatsächlich ganz wichtig.
Ja, na klar.
Und es kann auch sein, dass sie sich gegebenenfalls rentensteigernd später auswirken. Allerdings nur, wenn ich tatsächlich weniger verdient habe als durchschnittlich. Das ist aber eine relativ komplizierte Rechnung. Das muss man jetzt individuell bestimmen. Das kann man auch leider, bevor man in die Rente geht, gar nicht ganz genau abklären und abstimmen.
Mhm, okay.
Das sieht man dann im Grunde halt erst nachher. Mhm. Und da gibt es dann möglicherweise auch eine leichte Rentensteigerung auch nochmal. Und von daher sind diese Zeiten wahnsinnig wichtig.
Beide, ne?
Beide sind
wichtig.
Weil
einmal geht es um die Rentenhöhe und dann geht es darum, kann ich vielleicht dadurch dann früher in Rente gehen, weil ich die Voraussetzungen eher erfülle?
Genau.
Ne? Ja, also unbedingt drauf achten.
Genau.
So, jetzt sagt der Herr Hiller ja, na, er hätte gehört, er müsste das beantragen oder was, ne? Also
genau, genau. Also das Problem ist so ein bisschen, die Kindererziehungszeiten werden automatisch dem Rentenkonto der Frau, der Mutter zugeschrieben. Weil natürlich die Krankenversicherung dem Rentenversicherungsträger meldet. Wir haben hier eine Mutterschutzfrist, ne? So, das ist dann klar. Und dann bekommst du kurz nach der Geburt des Kindes ein Schreiben vom Rentenversicherungsträger. Gratulieren sie dir erstmal ganz herzlich.
Ja, schön, genau. Ja, wenigstens das, ne?
Und teilen dir dann mit, dass jetzt im Grunde halt auch Kindererziehungszeiten halt gut geschrieben werden, du aber dann später nochmal beantragen musst. Weil, naja, es könnte ja sein, dass das Kind zum Beispiel innerhalb der ersten 3 Jahre verstirbt.
Ach so, okay.
Zum Beispiel solche Sachen.
Ja.
Oder dass du einen Wechsel in der Zuordnung der Erziehungszeiten hast. Mhm. Und das war jetzt hier im Grunde halt tatsächlich auch relevant, weil letztendlich ist es halt so, wie gesagt, wird automatisch dem Konto der Mutter zugeschrieben. Mhm. Du kannst aber eine Erklärung abgeben, dass diese Kindererziehungszeit dem anderen Elternteil oder einem anderen Elternteil zugeordnet werden soll.
Okay.
Also es geht zum Beispiel auch bei Stiefeltern, bei Adoptiveltern ist es halt auch möglich. Und selbst Großeltern und andere Verwandte könnten rein theoretisch diese Kindererziehungszeit sich gutschreiben lassen. Sie müssen aber nachweisen, dass sie tatsächlich den Großteil der Erziehung oder überhaupt überwiegend auch das Kind erzogen haben.
Wenn du sagst, du musst eine Erklärung abgeben, heißt das, dass die Mutter immer zustimmen muss? Also ne, ihr wird automatisch, werden ihr diese Zeiten
zugeordnet.
Und muss sie dann auch zustimmen?
Also entweder du beantragst es gleich und sagst jetzt, ab jetzt ist das im Grunde halt tatsächlich so, dann gilt das aber nur für die Zukunft und höchstens für 2 Monate rückwirkend.
Hm. Okay, ich finde
das heißt, du musst relativ schnell eigentlich agieren. Mhm. Man kann es auch später machen und dann musst du es nachweisen. Mhm. Und das war hier die Problematik.
Aber wenn du das gleich machst, muss die Mutter sagen, ja, ich bin damit einverstanden?
Ja, es muss dann zugeordnet werden, genau. Die muss dann diese übereinstimmende Erklärung natürlich auch mit
unterschreiben. Okay, und wenn sie das nicht machen will, dann?
Wenn sie zum Beispiel nicht greifbar ist oder das nicht machen will, dann ist es ein bisschen problematischer, genau. Da muss man im Einzelfall immer gucken, wie man tatsächlich halt diese Erklärung sonst abgeben kann. Mhm. Wenn sie gar nicht greifbar ist, weil sie möglicherweise das Land verlassen hat, dann wird es schwierig.
Ja, weil du gerade gesagt hast, ne, die Frau von Herrn Hiller war auch irgendwie zeitweise im Ausland.
Die war tatsächlich halt gar nicht mehr greifbar, genau.
Okay. Aber er wäre ja nicht bei uns gewesen, nehme ich mal an, wenn die das gleich geregelt hätten nach der Geburt. Ne?
Genau, die haben das natürlich nicht gemacht.
Ne? Sie hatte erstmal die Rentenpunkte bekommen.
Ist ja auch logisch, ne? Sie hat das Kind geboren. Also in dem Moment ist es natürlich klar, es kann natürlich erstmal nur demjenigen zugeordnet werden. Und grundsätzlich ist es natürlich auch richtig, das der Mutter erstmal zuzuordnen, weil gerade Frauen haben ja sowieso im Grunde einen Nachteil im Bereich der Rentenversicherung.
Naja, die meisten kümmern sich dann auch drum
um die Kinder und von daher ist es im Grunde eigentlich schon so logisch, dass man sagt, also erstmal der Mutter.
Ja.
Genau. Aber wie gesagt, ist auch nicht unmöglich, das halt einer anderen Person zuordnen zu lassen. Und deswegen hatten wir, wie gesagt, diesen Antrag auf Kontenklärung gestellt und die Zuordnung der Kindererziehungszeiten und Berücksichtigungszeiten auf das Rentenkonto von Herrn Hille.
Ja.
Genau. Und das ist ein relativ umfangreicher Antrag natürlich, da muss man ganz viel ausfüllen. Und wir hatten den Antrag gestellt.
Sag mal, heißt der jetzt Herr Hiller oder Herr Hille? Ich glaube, ich habe die ganze Zeit Hiller gesagt.
Herr Hille.
Ah, oh, sorry.
Ohne R.
Okay, ja, werde ich jetzt korrigieren. Entschuldige, erzähl weiter.
Genau, und wie gesagt, wir haben dann den Antrag gestellt beim Rentenversicherungsträger und der Rentenversicherungsträger hat abgelehnt.
Weil sie ihm nicht geglaubt haben, dass er sich um das Kind gekümmert hat, oder?
Genau, also sie haben gesagt, grundsätzlich werden diese Kindererziehungszeiten und Berücksichtigungszeiten der Mutter zugeordnet. Das wussten wir ja schon.
Ja.
Und er hätte das tatsächlich nicht ausreichend nachgewiesen. Wir hatten halt mitgeteilt, dass sich die Mutter außer Landes befunden hat. Also das heißt, dass sie gar nicht mehr im Rahmen dieser häuslichen Gemeinschaft mit den Kindern zusammengelebt hat. Mhm. Und deswegen halt tatsächlich Herr Hille die überwiegende Erziehung hier auch oder ausschließlich im Grunde die Kinder erzogen hat.
Aber das ist das, was du vorhin gesagt hast, ne? Wenn man das nicht gleich mit der oder nach der Geburt regelt, dann muss man es halt beantragen und auch eben nachweisen.
Genau. Also ich muss ja sowieso diese Kindererziehungszeiten beantragen, also selbst als Mutter, wenn alles normal läuft, jetzt im Regelfall muss ich es ja sowieso tun. Und wie gesagt, wenn diese übereinstimmende Erklärung halt nicht abgegeben ist, dann muss ich halt jetzt nachweisen, okay, ich habe tatsächlich aufgrund meiner Lebenssituation die gemeinsamen Kinder halt ausschließlich
Vater,
oder
ne?
überwiegend als Vater jetzt halt oder als andere Person als die Mutter erzogen, genau.
Ja.
Und darum ging es dann halt letztendlich. Also die bloße Behauptung, dass die Mutter halt nicht da gewesen sei oder sich außer Landes befunden hat, hat der Rentenversicherungsträger hier nicht geltend lassen. So.
Okay. Wie kann man denn, also weil ich nehme an, dass Herr Hille da natürlich auch mit uns Widerspruch eingelegt hat oder dass wir das für ihn gemacht
genau,
haben.
Genau, wir haben dann Widerspruch eingelegt.
Wie weist man denn sowas nach?
Das ist im Einzelfall manchmal gar nicht so ganz einfach.
Deswegen?
Genau. Also der Rentenversicherungsträger sagt immer, naja, Reduzierung der Arbeitszeit wäre zum Beispiel halt so ein Punkt. Das ergibt sich auch nicht aus dem Rentenkonto selber. Das heißt, der Rentenversicherungsträger sieht ja nicht, hast du deine Arbeitszeit reduziert. Der sieht ja nur das übermittelte Entgelt.
Also nur weil das geringer ist, heißt das nicht, dass du deine Stunden runtergeschraubt
genau.
hast. Ne?
Es könnte ja auch sein, dass du den Job gewechselt hast und dadurch jetzt vielleicht weniger verdienst. Das ist zwar vielleicht eher untypisch, aber die prüfen das natürlich nicht anhand des übermittelten Entgelts, ob da möglicherweise die Reduzierung der Arbeitszeit halt erfolgt ist.
Aber wenn du das nicht kannst, ne, weil natürlich, also höchstwahrscheinlich so wie alleinerziehende Frauen halt häufig auch in Teilzeit arbeiten, ist das ja wahrscheinlich bei alleinerziehenden Vätern auch häufig der Fall. Wenn aber nicht, dann ist ja schon mal problematisch, ne, wenn das irgendwie so als Zeichen gewertet wird. Was kann man denn da nochmal, oder was hat Herr Hille denn, oder was haben wir denn mit Herrn Hille noch für Nachweise erbracht?
Also wir haben nachgewiesen, dass die Mutter in Deutschland gar nicht mehr gemeldet war, also an dem Wohnsitz der Kinder. Wir haben den Arbeitsvertrag natürlich mitgeschickt, dass er tatsächlich halt Arbeitszeit reduziert hat. Das war jetzt bei ihm jetzt der Punkt, ne? Das konnten wir nachweisen.
Ja.
Und letztendlich musst du dann so eine Art Betreuungsdokumentation machen. Das heißt, du musst zum Beispiel halt irgendwie, also eine persönliche Erklärung reicht dann manchmal auch aus, dass du zum Beispiel sagst, okay, ne, ich habe mich um die Kita- und Schulanmeldung gekümmert, ich habe die Arztbesuche gemacht, ich habe, du kannst vielleicht auch Zeugen
ach, du großer Gott.
Nachweisen, die das nochmal bestätigen.
Ja.
Also es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie glaubhaft das dann letztendlich halt alles ist. Aber es ist natürlich halt schon irgendwie ein Drum, weil manchmal kannst du es halt gar nicht. Ne? Es gibt ja dann auch viele, die sagen, aufgrund der finanziellen Situation können sie ihre Arbeitszeit gar nicht reduzieren. Ne? Die müssen weiterhin fast Vollzeit arbeiten. Und dann muss man halt irgendwie nachweisen, okay, ne, man hatte zum Beispiel halt irgendwie eine Kita-Betreuung, weiß ich nicht, ganz Tag. Ne? Die Kinder sind in Hort gegangen. Wie gesagt, die Mutter war gar nicht mehr im häuslichen Bereich oder ne, gemeldet. Ja, und wie gesagt, Zeugen. Also dann nochmal eidesstattliche Erklärung halt von irgendwelchen Verwandten oder von den Großeltern.
Aber reicht denn dann die einfache Erklärung vom Vater, der dann sagt, okay, ich habe mich hauptsächlich um die Arztbesuche und all das gekümmert, ne? Also so um das Familienmanagement, wie man immer so schön sagt.
Die schöne Care-Arbeit, genau.
Genau. Weil wie will man sowas denn nachweisen? Also ich meine, man macht das ja offensichtlich, also ne, die nachträgliche Beantragung liegt dann ja immer schon ein paar Jahre
klar,
danach.
Klar.
Und dann klapperst du die Ärzte ab. Und wer will denn beweisen, dass ich den Termin
klar.
für mein Kind gemacht habe
klar.
und nicht irgendwer anders?
Klar.
Also reicht das dann, wenn ich das erkläre?
Ja, ich muss es glaubhaft machen, ne? Also es muss halt irgendwie so alles in allem halt irgendwo nachvollziehbar und glaubhaft sein. Und das macht es dann natürlich in dem Moment, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ne, ich habe vielleicht ein paar Stunden weniger gearbeitet und wie gesagt, die Kinder waren dann halt in der Hortbetreuung.
Okay.
Einfach eine Erklärung nochmal, wie das Familienleben tatsächlich dann halt auch stattgefunden hat und dass einfach nachvollziehbar ist, dass der Vater hier tatsächlich den Großteil der Erziehungsarbeit einfach auch und der Betreuung geleistet hat.
Ja.
Ne, so. Das ist im Einzelfall vielleicht manchmal schwierig, aber nicht unmöglich, sage ich jetzt. Ne?
Ja, ja.
So. Schwierig wird es dann immer, wenn man zum Beispiel dieses Wechselmodell hat. Ne? Das heißt, die Mutter ist auch tatsächlich noch weiterhin auch greifbar und man teilt sich das wirklich halt richtig gerecht irgendwie auf und ist im klassischen Sinne eigentlich dann gar nicht mehr alleinerziehend, sondern hat im Grunde halt genau wie mit der Mutter eine 50-50-Aufteilung.
Ja.
Dann wird es halt tatsächlich schwierig. Dann muss man wirklich gut gucken. Und da ist es auch so, dass der Rentenversicherungsträger immer sagt, bei einer 50-50-Aufteilung wird es trotzdem der Mutter zugeordnet, ne? Weil man hier nicht überwiegend als Vater dann halt irgendwie die Erziehungsarbeit geleistet hat. Und da muss man sich halt als Paar dann oder als Ex-Paar dann halt irgendwie absprechen, wer hier möglicherweise die Kindererziehungszeiten kriegt und müsste das dann auch während dieser ersten 3 Jahre dann auch tatsächlich dem Rentenversicherungsträger schon mitteilen.
Oh je.
Weil da würde man nachträglich nichts mehr machen. Bei den Berücksichtigungszeiten ist es ein bisschen einfacher. Mhm. Da kann man tatsächlich auch nachträglich nochmal gucken, okay, wer kriegt jetzt die Berücksichtigungszeiten?
Mhm.
Und da ist auch die Nachweispflicht nicht ganz so schlimm wie bei den Kindererziehungszeiten. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, ne, wir haben uns das jetzt einfach so aufgeteilt und wir wollen halt, dass der Vater jetzt halt irgendwie die Berücksichtigungszeiten vom 5. bis zum 7. Lebensjahr bekommt und
ja.
die Mutter kriegt dann vom 7. bis zum 10. Lebensjahr. Also kann man zum Beispiel machen. Man kann das halt wirklich sehr individuell dann auch regeln.
Okay, aber das klingt ja für mich alles so kompliziert. Da sollte man sich schon irgendwie Unterstützung holen, oder?
Ja,
also das ist
ja,
der Blick, also ich ja null durch.
Genau, also wenn der Regelfall einfach nicht da ist, den, mhm. der Normalfall nicht gegeben ist und wir haben hier tatsächlich alleinerziehende Väter, die sagen, okay, da gibt's halt tatsächlich eine Problematik mit dem Rentenversicherungsträger und ich habe da ein Problem mit den Nachweisen, dann wäre es wirklich gut, halt sich da auch professionelle Hilfe zu holen. Weil wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang gesagt, das ist dann gegebenenfalls halt viel Geld. Ne? Also mhm. bei Herrn Hille waren es jetzt 240 Euro mehr Bruttorente
ja.
im Monat, pro
ja.
Monat, pro mhm. Monat, die er dadurch halt irgendwie mehr hatte oder mehr gehabt, also mehr hat, wenn er dann in Rente
ja.
geht. Und auch wie gesagt, bei den Berücksichtigungszeiten war es natürlich für ihn auch nochmal wichtig, vielleicht für eine vorgezogene Altersrente, weil man wusste ja noch nicht, wie es halt bei ihm dann auch so weitergeht. Ne?
Mhm. Aber kannst du so auch aus deiner Erfahrung in der Beratung sagen, wissen das alleinerziehende Väter auch, dass sie das beantragen müssen und dass sie das Recht dazu haben? Oder lassen das viele einfach unberücksichtigt, weil sie es einfach nicht wissen?
Also gerade die Gruppe weiß es meistens eigentlich nicht.
Mm.
Ne, so, weil die haben auch natürlich, also du hast ja sowieso in dem Moment, wo du alleinerziehend bist, wahrscheinlich auch andere Probleme,
ja,
als
klar.
an die Rente zu denken.
Ja, ja.
Also ich meine, wir denken ja auch nicht so ganz immer an die Rente.
Mhm. Täglich.
Täglich, genau. Mhm. Und von daher ist das natürlich nachvollziehbar. Und häufig kommt das dann erst zum Tragen, wenn man dann wirklich halt irgendwie so im Kontenklärungsverfahren
okay.
ist oder kurz vor der Rente. Dann plötzlich aufploppt, ah Moment, da war doch was. Ne?
Mhm.
So. Und das sind meistens auch tatsächlich dann auch eher natürlich die schwierigen Fälle, weil wenn da jemand sitzt, der dann 66, 67 ist
ja, ja.
und dann halt in die Rente geht und man dann erstmal guckt, wie ist das eigentlich mit den Versicherungszeiten und sagen Sie mal, ne, so Kindererziehung
mhm.
und sowas. Und das ploppt dann plötzlich hoch. Dann nach 40 Jahren das noch nachzuweisen, womöglich, ist auch nicht immer
schwierig,
ganz einfach,
ne?
ja.
Okay, das heißt, wir haben uns aber für Herrn Hille auch drum gekümmert, dass er diese Nachweise erbringt und geguckt, wie wir es nachweisen können mit ihm zusammen.
Genau.
Und was hat denn dazu die DRV dann gesagt?
Genau, wir haben, also er hat eine persönliche Erklärung auch nochmal abgegeben.
Mhm.
Das fand ich ganz gut, weil in solchen Fällen macht das da halt sicherlich auch nochmal Sinn, so die persönliche Situation nochmal
ja.
zu schildern, wie das halt tatsächlich soweit war. Genau, wir konnten es gut nachweisen, dass die Mutter tatsächlich dann gar nicht mehr hier gemeldet
ja.
war. So, wir hatten den Arbeitsvertrag,
mhm.
das war nochmal ein guter Nachweis und das hat dann auch tatsächlich alles in allem ausgereicht. Also wir mussten da jetzt nicht plötzlich halt anfangen, irgendwelche zusätzlichen Nachweise noch beizubringen, weil es klang dann auch alles tatsächlich halt irgendwie logisch
mhm.
und nachvollziehbar für einen
ja.
Rentenversicherungsträger. Und das meine ich, es muss halt irgendwo glaubhaft
okay.
sein,
mhm.
dass man sagt, naja klar, unter diesen Umständen ist es im Grunde logisch, dass er halt tatsächlich auch tatsächlich alleinerziehend war.
Ja.
Ne?
Mhm.
So.
Okay. Und dann hoffe ich doch mal, dass der Widerspruch auch erfolgreich war.
Genau, und der war dann erfolgreich,
Juhu.
Also alles in Ordnung soweit.
Ja,
und
sehr gut.
Wie gesagt, das hat auch alles in allem nicht so wahnsinnig lange gedauert. Das waren halt irgendwie war ein Zeitraum von 5-6 Monaten.
Mhm.
Und dadurch, dass er ja noch ein paar Jährchen bis zur Rente
hatte.
Ich wollte
sagen, das ist ja jetzt nichts, was er sofort finanziell
nein.
spürt. Aber
nein, nein.
ist halt wichtig, sich drum zu kümmern, damit das erstmal irgendwie safe ist, ne?
Ja, also Altersvorsorge wird ja immer irgendwie wichtiger.
Mhm.
Ich glaube halt auch mittlerweile merken das halt auch die Jüngeren,
mhm.
Dass das tatsächlich auch ein wichtiger Punkt ist. Und wenn wir teilweise auch sehen, was so im Bereich des Rentensystems da momentan halt auch läuft oder nicht läuft. Ich glaube schon, dass wir uns alle halt irgendwie auch ein bisschen Gedanken drüber machen sollten, wie sieht eine gute und gesicherte Altersvorsorge aus. Und die gesetzliche Rentenversicherung ist halt eine Säule davon.
Ja.
Und auch nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, weil hier gibt es einfach auch Zeiten, selbst wenn ich nicht einzahle, dann profitiere ich hier gegebenenfalls.
Mhm.
Und das war ja hier der Fall. Und dann auch möglicherweise nicht zu wenig. Und deswegen sollte man sich tatsächlich bei Zeiten einfach drum kümmern. Wie gesagt, ich denke mal so ab 40 macht es schon Sinn, mal so eine Kontenklärung zu machen.
Okay, das nehme ich jetzt mal mit für die Hörerinnen und Hörer. Kümmert euch um eure Rente, genau. Macht rechtzeitig eine Kontenklärung und vor allen Dingen nochmal für alle alleinerziehenden Väter, schaut bitte mal, ob ihr da vielleicht tatsächlich irgendwas noch nachträglich beantragen müsst, damit ihr später keine Nachteile habt.
Genau.
Super.
Perfekt.
Perfekt. Perfekt zusammengefasst. Und wie gesagt, natürlich immer, wenn es zu kompliziert wird, einfach mal zum SOVD gehen und nachfragen.
Ja, das ist ja, wie gesagt, also Rente ist ja auch nicht unsexy, ne?
Ja.
Nein, Rente ist nicht sexy. Also es ist, genau, also es gibt ja professionelle Hilfe, ja, die man sich da holen kann und dann wirklich bei Zeiten irgendwie einfach mal nachhaken. Und das kostet ja dann in dem Moment auch nichts, mal zu fragen, sag mal, wie sieht's eigentlich aus, macht das Sinn? Und
sehr gut, meine Liebe, ich danke dir bis hierhin.
Gerne.
Und dann kommen wir jetzt zur Zahl der heutigen Folge.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
Die Zahl, die ich mitgebracht habe, liebe Katharina, ist die 15.
Ja, das ist Prozent.
Ja. Also, ich glaube, ich mache es dir immer so ein bisschen zu einfach. Aber also 15%, das stimmt. 15% der Alleinerziehenden in Deutschland sind tatsächlich Väter.
Ah, okay.
Also es sind mehr, als ich gedacht habe, muss
das
ich
stimmt,
sagen.
Ja.
Und die Zahl ist aus 2022, was Aktuelleres gibt es leider gerade nicht. Mhm. Und wenn man sagt, okay, das ist auch nochmal gestiegen, weil die Anzahl hat sich tatsächlich auch im Gegensatz zu 2012 um 44% erhöht.
Oh.
Also es gibt zunehmend mehr alleinerziehende Väter, auch wenn der Großteil natürlich immer noch alleinerziehende Mütter sind. Mhm. Aber das ist tatsächlich eine Gruppe, die man auch noch natürlich nochmal im Blick haben muss. Und weil sie eben vielleicht auch ihre ganz eigenen Probleme und Herausforderungen haben. Und über die sprechen wir mit unserem heutigen Gast.
Wir freuen uns, dass er den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Dominik Thal aus Rastede. Hallo Dominik, guten Tag.
Guten Tag.
Hallo Dominik.
Hallo. Ich glaube, ich muss dich noch ein bisschen genauer vorstellen. Du bist ja heute zum Thema alleinerziehende Väter bei uns, aber du bist nicht nur das, sondern du bist auch ein ganz, ganz lieber Kollege, der für uns im Beratungszentrum Wilhelmshaven arbeitet und da unsere Mitglieder berät. Heute, wie gesagt, bist du privat bei uns, weil du eben alleinerziehender Vater bist, wenn ich mich nicht irre, von zwei Kindern, ne?
Genau.
Ja. Und ich wüsste gerne von dir, wie sieht denn so dein Alltag aus und mit was für Problemen oder Herausforderungen hast du denn zu kämpfen oder hattest du so zu kämpfen bei deinen Kindern so als Alleinerziehender?
Ja, also angefangen hat es natürlich damit, als sie noch kleiner waren. Jetzt ist meine Große ja schon 18.
Okay.
Die, da ist da schon ein bisschen weniger mit alleinerziehend, aber es ist halt immer noch da. Mhm. Und man konnte halt einfach auch nicht vollberuflich arbeiten. Also es ging einfach nicht. Dann war mein Sohn noch da und man musste immer viel werkeln zwischen privaten Verpflichtungen, dann Verpflichtungen gegenüber den Kindern, was auch die Schule angeht. Die wollen natürlich auch, dass die Eltern sich da nicht komplett rausziehen. Und wenn man dann als Alleinerziehender sagt, ja, ist schwierig jetzt irgendwie mal einen Kuchen zu backen, habe ich immer gerne gemacht, mache ich auch immer noch gerne.
Ja.
Aber im Endeffekt war es dann halt immer so diese, wieso sind sie denn alleinerziehend? Auch alleine, wenn man dann zum Elternabend gegangen ist, war es dann häufig so Sache, warum ist die Mama denn nicht da? So in etwa.
Ja.
Also es war immer das Gespräch, wieso sind die Kinder denn bei Ihnen, so in etwa. Also da musste man dann halt nicht so Freunde, Bekannte, da war das meistens nicht das Problem. Es war eher so die weiterläufigen Leute, die dann irgendwie mitbekommen haben. Und dann so Kleinigkeiten, also wenn man mit den Kindern schwimmen gegangen ist, da musste man natürlich, als Vater kann man schlecht bei der Tochter mit in die Dusche gehen.
Ja,
das wird nicht so gern gesehen. Wenn die Mutter mit dem Sohn duschen geht, sagt kein Mensch was dazu.
Ja, das stimmt.
Das stimmt.
Also das sind so Kleinigkeiten, die dann da so mit eingehen. Oder dann, ja, du kannst deiner Tochter doch gar nicht erklären, wie es denn so in den, ich sag jetzt mal, weiblichen Problemen dann, wenn die dann irgendwann später in der Pubertät aufgetaucht sind, da kannst du sie doch gar nicht helfen.
Also
man hat von vornherein irgendwie so den Stempel, der Papa kann das nicht. Also das war immer so. die Mama kriegt das schon hin, wenn die alleinerziehend ist. Und wenn der Papa dann sagt, er ist überarbeitet, er muss auch mal Zeit für sich haben, ja, was ist das denn für ein Gejammer? Also ich habe gestern erst wieder so einen Post gelesen, wo der Vater so erzählt hat, was es so ist, wenn man alleinerziehend ist.
Ja.
Und dann kamen da ganz viele Kommentare, wo dann gesagt wurde, ja, das ist ja jetzt Gejammere und man hätte ja auch vorher wissen müssen, dass man Papa wird. Aber meistens plant man ja nicht, dass man alleinerziehend wird.
Ja.
Also
ja.
In der Regel nicht der Plan.
Ja, ja. Das stimmt. Man teilt sich das ja eigentlich auf, ne? Also das ist ja eigentlich so der Plan, dass das wäre das Ideal, dass man gemeinsam im Grunde halt die Kinder erzieht und gemeinsam sich halt auch um die sogenannte Care-Arbeit irgendwie kümmert, ne? Und ja.
Ja, ich finde das, das macht mich jetzt gerade so ganz nachdenklich, weil du gesagt hast, dass man so den Stempel hat, der Papa kann das nicht, weil ich gerade so viel auch aus meinem Umfeld höre, dass es da eher so ist, nicht bei Alleinerziehenden, ne, sondern wenn ein Paar ein Kind hat, wenn da der Papa mit dem Kind unterwegs ist, ach, wie toll das ist, und der Papa kümmert
Applaus.
Sich, ne, genau, Applaus, und bei der Mutter ist es halt ganz normal, und deswegen macht mich das so nachdenklich, dass das bei dir oder bei alleinerziehenden Vätern vielleicht tatsächlich anders ist, und man offensichtlich davon ausgeht, die Mutter hat das sozusagen mit der Geburt des Kindes, hat sie alle Weisheit bekommen, alle Probleme der Kinder zu lösen, und der Vater hat irgendwie so gar keine Ahnung.
Ja.
Also es ist tatsächlich so, also klar würde, wenn ich dann mal mit meinen Kindern auf dem Spielplatz war vor Jahren oder irgendwie im Urlaub, natürlich, oh, ist das schön, der Papa geht mit den Kindern auf den Spielplatz, der Papa macht dies, und ja, das ist am Anfang immer so. Wenn das Gespräch dann intensiviert wurde und man gesagt hat, so, ja, geht ja auch nicht anders, weil die Mama wohnt in Oldenburg, dann war es, warum wohnt die denn in Oldenburg? Also die Reaktionen waren fast immer die gleichen, dass man zum einerseits sagt, ja, das ist ja toll, aber man geht davon aus, dass der Papa das halt nur temporär kann. So im Sinne von, wenn er mal die Mama unterstützt, vor 30 Jahren vielleicht mal das Familienbild war, dass man sagen konnte, der Papa kommt abends nach Hause, dann spielt er vielleicht noch eine Runde mit dem Sohn Fußball und bastelt mit der Tochter vielleicht kurz was, und das war's. Also,
aber Mama hat das Sagen und hat die ganzen Fäden in der Hand, ne?
Ja, Mama
und teilt dann
komplett
zu.
Um den Haushalt. das war noch nie so mein wahnsinniges Steckenpferd. Das fiel immer so ein bisschen runter, muss man sagen. Also gerade, man angefangen zu arbeiten vor 5 Jahren bei euch, das war auch einer der Gründe, warum das so lange gedauert hat, weil man es einfach nicht stemmen konnte.
Also vorher hast du Teilzeit gearbeitet, ne?
Und lasst meine Kinder dann bis 16 Uhr zu Hause.
Ja.
Aber das waren so Themen, die man dann hatte. Wie kriegt man das unter einem Hut? Finanziell ist es immer ein Thema, wenn man alleinerziehend ist. Egal wie viel man arbeitet, und wenn man so viel arbeitet, dass man es alleine stemmen kann, ist natürlich das Thema, dann fällt die Familienzeit weg. Und mir persönlich war es immer wichtig, dann lieber auf ein bisschen Geld zu verzichten, beziehungsweise auch auf finanzielle Möglichkeiten und lieber ein bisschen mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen.
Ja.
Wenn man da irgendwie, es ist aber immer ein Spagat.
Ja.
Also man muss natürlich, man kann nicht sagen, so, koch du mal, ich kümmere mich so lange um die Kinder. Gut, jetzt ist es so, ich koche oder meine Kinder kochen, das ist jetzt nicht mehr das Problem. Aber damals war es halt das Problem, dass man sagen müsste, jetzt bleibt mal ruhig, kümmert euch mal um euch, und dann kriegen wir das irgendwie geregelt mit dem Essen. Was ich aber als Alleinerziehender immer sagen muss, die Bindung zwischeneinander ist natürlich viel enger dadurch, dass man nur, also es ist jetzt nicht so, dass die Mutter jetzt gänzlich weg ist, die gehen da auch noch regelmäßig hin.
Ja.
Aber im Endeffekt ist es so, die Bindung zwischen Tochter und Sohn, Quatsch, zwischen Tochter, Papa und Sohn, Papa ist natürlich viel enger, als wenn man,
glaube ich,
nur diese 2 Stunden nach der Arbeit mit den Kindern verbringen könnte.
Naja, weil du ja wahrscheinlich dann auch in dem Moment auch von, ich weiß nicht, wie alt waren die Kinder, als du dann...
Also als die Mutter ausgezogen ist, war meine Tochter wurde 5 und mein Sohn wurde 4.
Ui, also auch noch ganz klein, und da warst du ja im Grunde dann auch immer die Ansprechperson. Also ich meine, es gab ja dann in dem Moment auch niemanden, der sich dann halt irgendwie, wenn es Probleme gab, jetzt in der Schule oder im Kindergarten oder mit Freunden, dann sind sie ja auch immer gleich zu dir gekommen. Also es gab ja gar keinen anderen Partner, eine Partnerin, die das mit auffangen konnte dann in dem Moment. Und dann ist natürlich eine Bindung viel, 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 viel enger, wenn du dann einfach auch über das Leben der Kinder einfach auch super gut Bescheid weißt und dich einfach auch kümmerst und der Problemlöser bist, ne? Also das kann ich mir schon gut vorstellen.
Also kann ich wirklich so sagen, dass man halt auch den Vorteil hat, dass die Kinder auch viel offener sind, einem zu was zu erzählen.
Hm.
Also gerade so im Nachbarschaftsbereich, wenn man dann so hört, so, ja, meine Tochter ist so da, schön, aber so meine Tochter kommt in der Regel nach Hause und erzählt mir erstmal ihren kompletten Alltag, was so passiert ist.
Ja.
Also das ist ihr wichtig und ist mir auch wichtig, dass ich dann mitkriege und mir die Zeit nehme zu erfahren, was liegt dann gerade an.
Ja.
Ja, was mir gerade so einfällt, weißt du das, haben deine Kinder das irgendwie, ich sag mal in Anführungszeichen, auch zu spüren bekommen, dass sie bei ihrem Papa wohnen und nicht bei der Mutter? Ne? Du sagst ja, naja, ich habe so den Stempel gehabt irgendwie. War das auch ein Problem für die Kinder? Haben die irgendwie da auch irgendwas gemerkt?
Also Problem vielleicht nicht, aber sie mussten sich schon eher mal so rechtfertigen, wäre vielleicht so das richtige Wort, dass man sagen müsste. Ja, und also es fängt zum Beispiel so eine Geschichte aus der Schule vielleicht mal. Das reagiert meine Tochter dann irgendwann, als sie älter wurde, allergisch drauf. Wenn da so steht, Unterschrift der Mama.
Kann ich verstehen.
Ganz oft so.
Ja.
Wenn man jetzt irgendwie, ich meine, mir ist das wichtig tatsächlich auch, dass man da die richtige Person anspricht. Aber der Vater wird meistens so nebenbei.
Mhm.
Die Mütter können ja einen Kuchen backen, so ungefähr, steht dann im Zettel.
Ja.
Ja, ich glaube nicht, dass sie einen Kuchen backt, wenn sie alle zwei Wochen gesehen hat. Also solche Sachen sind es dann. Man hat so Sachen, kommt denn deine Mama? Nee, meine Mama kommt nicht. Oder sie hatte mal ein Gespräch mit ihrer Klassenlehrerin. Da ging es darum, dass sie irgendwas unterschreiben lassen sollte und dann gib das bitte deiner Mama, damit die dann rechtzeitig das alles unterschreibt. Dann sagte meine Tochter, nö, das unterschreibt Mama nicht, das unterschreibt Papa. Und dann war die Klassenlehrerin so ein bisschen so irritiert, so wieso denn das? Also da dachte sie wohl eher so, der Papa lässt die Mutter nichts unterschreiben, das Alpha-Tier ist.
Ja.
Aber das war es natürlich gar nicht, sondern sie war halt nicht griffig. Also so muss man es eher sagen.
Ja.
Es ist so Kleinigkeiten, die man da so erlebt. Oder als ich dann 2020 angefangen habe zu arbeiten Vollzeit, die Kinder haben halt Unterhaltsvorschuss vom Amt bekommen. Dann habe ich bei der Unterhaltskasse angerufen, weil ich es einfach nicht wusste. Habe nachgefragt, wie ist es denn, muss ich mein Gehalt jetzt offenlegen, wie viel ich verdiene, damit der Unterhalt neu berechnet wird. Dachte mir, eigentlich dürfte das nicht, aber war mir halt nicht sicher, bevor ich da irgendwie Probleme kriege. Und dann die Frau am Telefon, ja, natürlich müssen Sie das, Sie zahlen ja Unterhalt. Ich so, das steht doch sogar auf dem Briefkopf, den Sie mir schreiben, an Herrn Thal. Ich bekomme den Unterhalt für meine Kinder. Dann war erstmal Schweigen und sie kam, also das dauerte bestimmt so 2-3 Minuten, bis sie das überhaupt begriffen hatte, dass der Unterhalt von der Mutter nicht bezahlt wird und nicht vom Papa, weil die Kinder beim Papa leben. Also das sind so Sachen, wo man sich manchmal fragt, also ist zwar noch die Ausnahme, aber es ist ja jetzt nichts völlig Absurdes, was man sich jetzt ausdenken kann. Also
ja. Nee, wir hatten die Zahl gerade, ne? Auch wenn die aus 22 ist, irgendwie 15% der Alleinerziehenden sind Väter. Und in meiner Wahrnehmung hätte ich raten müssen, hätte ich gedacht, es sind weniger. Weil sie einfach, und deswegen machen wir ja auch diese Folge, in der Öffentlichkeit ein ganzes Stück weit weniger vorkommen als natürlich die alleinerziehenden Mütter, die natürlich den Großteil irgendwie stemmen und vielleicht als Frauen auf dem Arbeitsmarkt und so auch nochmal ganz andere Probleme haben. Aber mich schockiert es wirklich sehr, wie tief verwurzelt das so ist, auch gerade in Schulen und so, wo doch eigentlich verschiedene Familienmodelle mittlerweile höchstwahrscheinlich irgendwie die Regel sind. Also das finde ich wirklich hammerhart.
Ja.
Ja, also ich denke, wenn man die, also ich kannte die Zahlen jetzt nicht von 15%, habe ich mich auch so nicht mit beschäftigt. Also ich wusste, dass wir eine kleine Zahl sind, sage ich mal. Aber es ist halt auch, also auch wenn man irgendwo was liest, es steht ja immer, selbst wenn man jetzt auf Gendern achtet, es steht in der Regel trotzdem immer die alleinerziehende Mutter.
Ja.
Es steht nie, man könnte es ja auch anders formulieren, die alleinerziehende.
Das Elternteil,
Elternteil in irgendeiner Form. Aber in der Regel wird da immer drauf geachtet. Und wenn man dann so ein bisschen auf die sozialen Medien schaut, die sind dann halt immer tatsächlich so, wie kann der Vater es überhaupt wagen, sich dazu zu äußern? Der hat doch gar keine Ahnung, so ungefähr. Also, selbst wenn er alleinerziehend ist. Also Warum hat er das denn gemacht?
Als ob du Schuld hättest an der Situation.
Ja, also tatsächlich gab es solche Gespräche, ja, die ich wagen konnte, der Mutter die Kinder wegzunehmen.
Ja. Also, ja, weil es unvorstellbar ist, offenbar, dass eine Frau sich nicht um die Kinder kümmern kann, sich nicht um die Kinder kümmern möchte und der Vater das gerne übernimmt. Ja. Also warum soll das? Also ne, gleiches Recht für alle. Es gibt genügend Väter, die interessieren sich überhaupt nicht für die Kinder. Warum soll es nicht auch Mütter geben, bei denen das irgendwie so ist? Also das ist
ja die schräge Diskussion, ne? Das ist ja diese schräge Diskussion, wo ich nur denke, auf der einen Seite erwartet man von den Vätern viel mehr Verantwortung von den Männern, ne, dass sie halt auch gleichberechtigt mit die Care-Arbeit übernehmen, bei der Erziehung der Kinder dabei sind, ne, dann auch gleichberechtigt im Grunde am Leben der Kinder teilhaben und sich auch kümmern und auch möglicherweise ihre Arbeitszeit reduzieren, um diese Zeit zu haben. Und auf der anderen Seite wird ihnen aber eigentlich diese Möglichkeit, dieses Recht, diese Eigenschaft komplett abgesprochen. Ne, also ich kenne das aus eigener Erfahrung, dann mein Mann wurde dann auch gefragt, wo ist denn jetzt die Mama? Ne, wenn er auf dem Spielplatz mit den Kindern war. Oder wie kann das sein, dass die jetzt nicht da ist oder dass er zum Elternabend geht, weil wir uns das gleichberechtigt aufgeteilt haben. Und das wird in der Gesellschaft, ist es immer noch, wie du schon sagtest, so stark verankert, dass eigentlich im Grunde die Mütter diejenigen sind, die halt eigentlich die Kompetenz haben. Und den Vätern wird es eigentlich abgesprochen. Und die müssen sich immer Hilfe suchen, dann im Grunde an das Muttertier wenden, wenn es um die Kinder geht. Und das finde ich halt einfach so, da merkt man, das finde ich auch erschreckend, ne? Also 2025 haben wir immer noch diese Diskussion und so kommen wir natürlich auch nicht weiter, was Gleichberechtigung angeht, ne? Wenn das immer noch so verankert ist und Mütter, die sich nicht kümmern, als Rabenmütter dargestellt werden und Väter halt als inkompetent, wenn sie alleinerziehend sind oder wenn sie sich kümmern. Finde ich schräg.
Ja, oder Beispiel, wie macht ihr das denn mit dem Essen? Als würden Väter nicht kochen können. Ja. Also das war so, gibt's denn immer nur Pommes
Bestelle.
Nuggets? Also so in der etwa. Das waren so Sachen, die dann von Leuten kamen, wo ich dann dachte, ja natürlich, ich war jetzt nicht zu Anfang der Koch ständig, aber irgendwann lernt man das. Und also ich denke schon, dass meine Kinder einigermaßen gesund ernährt werden. Das gibt's auch bei anderen Familien. Also auch bei Vater-Mutter-Kind-Familien gibt es Leute, die ganz schlecht kochen können. Und
du, ich musste das auch erst lernen.
Ich würde sagen, also die Heldin am Herd bin ich jetzt auch nicht gerade, ne? Also das.
Ja, aber, also meine Kompetenz im Kochen ist da auch nicht so.
Was ich zum Beispiel auf Vorbereitung dieses Podcasts tatsächlich noch gelesen habe, war, dass vor Gericht immer noch diese Meinung herrscht, dass die Mütter die Kinder automatisch zugesprochen kriegen, wenn man das jetzt mal so sagen will. Und nur wenn die Mutter ganz gravierend nachweislich nicht fähig ist, die Kinder zu erziehen. Ja. Nur dann wird in der Regel das Recht für den Vater gesprochen. Mhm. Das sorgt natürlich bei Vätern dann auch teilweise für Irritationen, wenn die sagen, ich will das Kind haben, ich habe auch meinen Lebensplan dann ausgerichtet, was ich Arbeitszeit reduziert, habe mir eine Wohnung gesucht mit Garten, wie auch immer. Also, das war jetzt bei uns nicht das Thema, das war eigentlich relativ gut, die Trennung, dass man gesagt hat, so, jetzt Kinder bleiben jetzt erstmal bei dir, weil ich halt, sie hatte da schon eine Ausbildung angefangen und ich war halt noch im Referendariat, hatte also noch ein bisschen mehr Zeit, was die Kinder angeht und während des Studiums war ich sowieso schon zu Hause und habe eher mal mit den Kindern Zeit verbracht. Also das hatte sich da bei uns tatsächlich eher so ein bisschen entwickelt. Nicht so, dass wir jetzt sagen müssten, die Mutter hat sich gar nicht gekümmert, das nicht. Aber man ist halt wirklich, man hat diesen Stempel als Alleinerziehende und ich glaube auch als alleinerziehende Mutter, da hat man den Stempel auch noch, dass man sagen müsste, ja, irgendwie hättet ihr nicht noch auf die Zähne zusammenbeißen können und das irgendwie.
So für die Kinder, ne?
Ja, genau.
So für die Kinder, bis die zumindest 15 sind. Oder was auch immer.
Ja. Aber trotzdem ist es immer noch, ne, also die Gesellschaft sieht tatsächlich alleinerziehende Väter anders als Mütter. Also die Beispiele waren ja jetzt hier relativ klar, ne?
Ja.
Es ist immer noch nicht aus den Köpfen raus. Ist echt schlimm.
Wenn das okay wäre, ich könnte jetzt noch was zu Ärzten oder so sagen, gerade aus Sicht des Vaters und der Tochter. Wenn da denn halt, was weiß ich, erste Frauenarztbesuch, Beratung, so und so. Das sind natürlich Themen, die dann kommen und wo die Ärztin, die es ja dann meistens ist, die Tochter gefragt hat, wann kommt Mama denn mit? Und dann meistens die Antwort kam, ja, muss ich gucken, entweder mache ich es alleine oder Papa sitzt vorne im Wartebereich und wenn ich ihn dazu holen will, dann hole ich ihn dazu. Mhm. Also das waren auch so Sachen, wo man tatsächlich manchmal gedacht hat, ja, wie macht das denn jemand, der gar nicht die Möglichkeit hätte, die Mutter dazu zu holen? Mhm. Ich meine, es gibt ja auch andere Beispiele, wo die Mutter vielleicht verstorben ist oder irgendeine Form. Und da werden dann so Sachen vorausgesetzt, ja, irgendwie kommt die Mutter schon dazu. Mhm. Also ich glaube, man würde dem Sohn, der jetzt, fällt mir jetzt kein klassisches Beispiel ein, aber wenn der irgendwie eine Operation haben müsste, dann wird man nicht pauschal sagen, der Papa kommt mit, sondern da kommt irgendeiner der Eltern mit und gut ist.
Mhm. Also diese weibliche Bezugsperson, ne, ist immer noch total wichtig dann in dem, also gerade bei Mädchen, also glaube ich halt auch. Ne?
Ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, das ist verdammt wichtig und wie gesagt, ich habe 3 Schwestern, die haben dann auch mal wieder ein Part bei meiner Tochter übernommen und die Mutter hat sich ja auch viel gekümmert. Aber so im Alltag ist sie halt nicht da gewesen. Mm. Und da musste man dann halt schauen, was passiert. Und man muss sich dann halt immer den Grat machen. Entweder nimmt man beide Kinder irgendwo mit hin oder man hat einen Babysitter gefunden, wo man gesagt hat, kannst du dich mal eben um meinen Sohn oder meine Tochter kümmern, weil ich muss mit dem anderen da und da hin.
Ja.
Also das ist immer noch so eine Gratwanderung, die man bei Ärzten dann teilweise haben muss oder hatte. Bei mir ist es jetzt Vergangenheit. Weil
jetzt 18, ne? Genau.
Wird halt nur noch gefragt, wie was gemacht wird, aber in der Regel macht sie das alles selber.
Ja. Was hätte dir denn so, wenn du so zurückblickst, oder vielleicht auch jetzt noch, keine Ahnung, was hätte dir denn so das Leben erleichtert, gerade wenn du nochmal irgendwie so, also ne, wenn du so dein Umfeld anguckst, du hast ja schon ein paar Sachen erzählt, so von der Gesellschaft her, von der Schule oder auch von anderen, aber vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Politik. Was würde dir als alleinerziehender Vater das Leben leichter machen oder hätte es leichter gemacht, als deine beiden noch klein waren?
Ja, also theoretisch einfach auch die Akzeptanz finde ich ganz wichtig, dass man gesagt hätte, das ist jetzt einfach so, der Vater ist jetzt alleinerziehend und fertig und nicht dieses, warum sind sie alleinerziehend? Also man muss das ja nicht hinterfragen, man kann es ja erstmal so hinnehmen und sagen, der ist jetzt alleinerziehend und dann braucht er da Unterstützung. Und ja, es gibt einige Möglichkeiten, finanziell ist natürlich immer ein Thema, dass man da noch ein bisschen mehr machen könnte, aber das ist ja bei allen Sachen irgendwie. Also dieses Elterngeld, was dann ja gezahlt wird, ist ja eine schöne Sache, aber wenn man jetzt zum Beispiel so wie bei mir jetzt sagt, das Kind ist noch 3 und eigentlich bräuchte es noch die volle Unterstützung vom Papa und dann wäre natürlich noch ein bisschen finanzielle Unterstützung über das 3. Lebensjahr hinaus vielleicht noch eine Sache, die einem helfen könnte. Gut, bei mir war jetzt als Vater, den Vorteil hatte ich natürlich nicht die Diskussion, ach, der kriegt ja vielleicht noch mal ein Kind vom neuen Partner, wie es dann vielleicht bei der Mutter manchmal so im Hintergrund als Argument kommt. Ja, der wird dann ja, der hat jetzt 2 Kinder, damit ist er wohl zufrieden. Bin ich auch, das steht auf einem anderen Thema. Aber es sind so Sachen, so Kleinigkeiten. Oder es gibt halt, weiß ich, in vielen Punkten, ich habe jetzt zum Beispiel in Rastede gelesen, es gibt so eine Selbsthilfegruppe für Mütter und auch die sorgen sich auch für finanzielle Unterstützung für Mütter, wo ich mir dann denke, es wäre einfacher, wenn man da halt wieder irgendwie diese neutrale Anschreiben reinsetzt, damit man den Vätern nicht von vornherein die Tür zuliest, weil die werden sich in der Regel nicht melden. Wenn die finanzielle Unterstützung hat, ist vielleicht auch so eine Geschlechtersache, dass Männer eher mal sagen, ja, irgendwie kriege ich das finanziell schon gestemmt. Gibt es aber auch bei Frauen, die sagen, bevor ich einen Antrag stelle, lasse ich dann lieber 3 Tage mal hungern. Aber es ist halt so eine Sache. Man macht es den alleinerziehenden Vätern schwieriger, als es noch sein müsste.
Das heißt, die Ansprache sollte da tatsächlich auch eher neutraler sein. Ich glaube, der Verband für alleinerziehende Mütter und Väter. Der hat ja jetzt auch die Väter mit drin. Das finde ich halt auch gut, weil sie dann einfach auch mal den Fokus nochmal anders setzen. Das finde ich halt auch in der Öffentlichkeit einfach auch das thematisieren. Also ohne, dass man natürlich halt irgendwie, wie du vorhin ja schon sagtest, natürlich sind der Großteil der Alleinerziehenden weiblich, Aber das bedeutet ja nicht, dass Väter nicht halt auch irgendwo Probleme haben, so wie du das jetzt eben geschildert hast.
Ich finde das ganz häufig so schwierig. Und ich bin mal gespannt auf die Reaktion zu dieser Podcast-Folge, weil es tatsächlich immer so ein, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, aber na klar sind die alleinerziehenden Väter noch die kleinere Gruppe. Aber sie haben auch mit Problemen zu kämpfen und mit Herausforderungen und haben vielleicht auch etwas andere Bedürfnisse an manchen Stellen als alleinerziehende Mütter. Also ist es durchaus wichtig, das mal in den Fokus zu rücken. Und ich weiß, ich bin mir sicher, dass Kommentare oder Rückmeldungen kommen werden. Ja, aber vergesst die alleinerziehenden Mütter nicht. Und das finde ich immer so, so schwierig, weil ich finde, man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Ja.
Also nicht nur, weil wir mit dieser Folge, oder weil du jetzt vielleicht auch sagst, okay, ich habe Schwierigkeiten aus der Praxis heraus, ich weiß das in meinem Leben, das war schwierig, das war schwierig und das war schwierig, heißt das ja nicht, dass alleinerziehende Mütter nicht auch Probleme haben. Vielleicht an etwas anderen Stellen. Aber das finde ich manchmal so eine typisch deutsche Diskussion irgendwie. Und deswegen finde ich es aber auch wichtig, dass man das tatsächlich nochmal so deutlich macht. Und dass, Dominik, was du irgendwie gesagt hast, dass vielleicht auch Betroffene selber nochmal so den Fokus haben, okay, es gibt nicht nur die alleinerziehenden Mütter, sondern es gibt eben auch die alleinerziehenden Väter. Und ganz viele Probleme sind halt einfach deckungsgleich, ne? Also gerade was du ansprichst, so die Finanzen und sowas, ne?
Das betrifft ja beide. In gleichem Maße.
Wir denken das ja jetzt, wenn ich jetzt mal wir als alleinerziehende Väter titulieren mag. Es ist ja nicht so, dass ich mir da jetzt irgendwie was ausdenke, was nur auf Väter zutrifft.
Ja,
sicherlich gibt es so ein paar Themen, die sind bei Vätern schwieriger als bei Müttern. Andersrum gibt es bei Müttern aber genauso Themen, die vielleicht bei Vätern, also auch da ist man wieder so ein bisschen in der Gesellschaft veraltet, wenn man dann so sagt, ja, wie machst du das denn, wenn ihr im Haushalt mal jemanden Handwerkliches braucht?
Genau, das ist aber den Müttern eher das Problem.
Die alleinerziehende Mutter muss einen Handwerker einstellen. Natürlich auch Quatsch, aber also das sind so Sachen, die man dann manchmal hat, wo man denkt, ja, es gibt Gruppen, die haben Probleme und es gibt Gruppen, wo die sind dann halt weniger in dieser einzelnen Gruppe, aber deswegen sind unsere Probleme ja nicht weg.
Finde ich auch,
die bestehen ja da. Und natürlich gibt es, und das, da gebe ich ja völlig recht, leider gibt es in unserer Gesellschaft aktuell dieses Ja-Aber. Ich habe es auch ganz schwer. Also das finde ich sehr schade, dass man den Leuten nicht einfach sagen kann, mir geht schlecht, weil ich das und das habe. Und dann nicht gleich irgendjemand um die Ecke kommt, ja, bei mir geht's viel schlechter. Ich hatte eine große Familie, die mich unterstützt hat, will ich nicht verhehlen. Und dementsprechend haben wir das gut hingebekommen. Es gibt Familien, die sind wahrscheinlich alleine mit Kindern. Das ist nochmal ein ganz anderes Schlag. Muss man ganz anders denken. Oder wenn man irgendwo in der Großstadt lebt und dann verstirbt eines der Elternteile, sowas gibt es ja auch, die dann auf einmal mit 4, 5, 6 Kindern alleine stehen. Also das ist dann ja natürlich nochmal ein ganz anderes Thema.
Aber ein bisschen mehr Solidarität.
Unsere Probleme, das ist schon richtig.
Ja, und ich finde, das ist einfach auch eine Anerkennung, also oder ein Wahrnehmen deiner oder eurer Probleme.
Ja.
Und das heißt ja nicht, dass ich nicht auch andere Probleme oder Herausforderungen wahrnehme. Ne? Wie gesagt, das eine tun, ohne das andere zu lassen, finde ich, da könnten wir uns alle nochmal so eine Scheibe von abschneiden. Und vor allen Dingen, ne, was du gesagt hast, so es vielleicht auch ein Stück weit als normal zu betrachten, dass es eben auch Väter gibt, Alleinerziehende, die sich um ihre Kinder kümmern. Ne?
Genau.
Mir fällt jetzt noch ein Thema aus der Praxis gerade ein.
Oh ja, gerne.
Von der Arbeit. Wir haben tatsächlich einen Antrag gestellt auf Kindererziehungszeiten für einen Vater.
In unserem Fall.
Wollte ich gerade sagen, haben wir gerade drüber gesprochen.
Und da hat das Gericht damals, vor 20 Jahren oder wann das war, ihm das alleinige Sorgerecht zugesprochen, weil die Mutter halt auch ihr Päckchen zu tragen hatte. Und jetzt stellt sich die Rentenversicherung an, weil er bräuchte eine Meldebescheinigung seiner Kinder. Von, ich weiß gar nicht, ich glaube aus den 80ern oder wann die da gelebt haben.
Hui,
wird schwierig.
Ich denke, also da gibt es ein Gerichtsurteil, was sagt, er ist allein, hat er alleinige Sorgerecht bekommen und nichtsdestotrotz ist die Rentenversicherung der Auffassung, die Kindererziehungszeit müssten die ja doch die Mutter kriegen.
Das ist heftig, ja.
Das ist auch so ein Thema. Hart, ne? Die kriegt das ja automatisch zugeschrieben.
Ja, ja, genau. Ja. Das hatten wir vorhin besprochen, genau.
Und der Vater muss dann hinterher rennen und sagen, kannst du mal unterschreiben?
Genau.
Das war jetzt bei mir nicht das Thema, war kein Problem. Aber wenn man sich jetzt im Streit trennt, könnte die ihm dann auch das Leben schwer machen.
Ja.
Hat sich 6-7 Jahre lang um die Kinder gekümmert und kriegt dann von der Rente keinen Punkt dafür geschrieben, weil die Mutter sagt, nee, unterschreibt das nicht.
Ja. Also insbesondere hier in dem Fall, wo wirklich halt einfach auch nochmal ein Gerichtsurteil ganz klar sagt, du bist jetzt ab dem Zeitpunkt im Grunde hast du die alleinige Sorge. Das heißt ja, du bist tatsächlich halt ne, derjenige, der die Kinder jetzt erzieht. Und trotzdem wird es weiterhin der Mutter, soll es der Mutter zugeordnet werden. Also es ist schon heftig. Bin ich gespannt, wie der Fall ausgeht.
Ja, ich weiß ja, also bisher, ich hoffe, das läuft noch im Widerspruchsverfahren durch. Sonst liegt es wahrscheinlich irgendwann in Oldenburg oder Hannover zur Klage.
Ja, das
mal
ist,
schauen.
Na, hoffentlich
das
nicht.
Ja,
ne?
Hoffentlich nicht, genau. Ja. Ja, interessant. Du Dominik, vielleicht zum Abschluss nochmal so, hättest du denn einfach so ein paar Tipps vielleicht so aus deiner Erfahrung jetzt so der letzten Jahre für betroffene Väter, die jetzt vielleicht halt ja auch sich manchmal alleingelassen fühlen und sagen, ich habe hier einfach auch niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Ich würde mich da mal ganz gerne austauschen oder informieren. Hast du da irgendwie ein paar gute Tipps, an wen man sich wenden kann?
Klingt doof, aber es ist tatsächlich so, also wichtig ist natürlich, dass man sich, und da gilt es halt auch für Mutter wie für Väter, man darf sich halt nicht vergessen. Also man muss halt auch mal sagen, man macht irgendwas nur für sich, so gut es geht, nicht immer, aber dass man auch mal guckt, man versucht es zu handeln oder bei uns war es halt häufig so, ich habe auch versucht, dass ich jetzt sage, so jetzt heute mal eine Stunde für die Tochter und dann mal eine Stunde für den Sohn, dass die dann auch merken, sie sind nicht nur Geschwister. Ist zwar schwierig, aber es ist machbar. Und man sollte sich halt schon, wenn es nicht anders geht, auch Hilfe holen.
Ja.
Also es gibt gerade für alleinerziehende Menschen durchaus Familienbüros, die dann halt auch mal drüber gucken und sagen, ja, guck, da kannst du noch Stellschrauben anstellen oder hier kannst du vielleicht einen Antrag stellen. Also da sollte man als Vater nicht unbedingt sagen, ich lass es, weil ich mich jetzt nicht dem Stempel daher gehen lassen will, ich kann es alleine nicht.
Ja.
Also es hat ja nichts damit zu tun, dass man es nicht kann, wenn man sich Hilfe holt.
Ja. Ja.
Wichtig ist, die Hilfe dann zu suchen und sie auch anzunehmen.
Ja.
Also wir hatten Familienhilfe, die dann halt auch mal da war und dann auch vielleicht auch mal geguckt hat, so wie kann man den Kindern helfen oder dem Vater auch helfen, dass die dann auch dahin schauen gehen, was kann ich machen?
Ja.
Wie kann ich Sachen regeln, die ich sonst alleine nicht geregelt kriege?
Die geben
ohne
dann
da gleich mit dem Stempel zu kommen, wir müssen jetzt immer gleich die Mutter ins Boot holen. Also das ist nicht der Fall, dass wenn eine Entscheidung getroffen wurde, dass die Kinder beim Vater bleiben, dann ist es auch nicht so, dass die dann direkt jemanden um die Ecke kommt und sagt, die Mutter klagt jetzt und jetzt reißen wir die Kinder wieder aus dem gewohnten Umfeld. Also da sollte man denn als Vater vielleicht auch schauen, dass man sich Hilfe sucht.
Ja.
Wenn's, weil während den Anfängen, bevor es dann gänzlich eskaliert, weil man es nicht mehr kann. Und gut, jetzt habe ich mit meiner Tochter in der Pubertät relativ wenig Probleme gehabt.
Das ist schon mal gut.
Mit meinem Sohn auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das lief relativ gut durch. Das muss man dann halt, ich kenne das von einem anderen Vater tatsächlich, der mir dann mal erzählt hat, das war sehr schwierig für ihn. Weil die Tochter dann halt immer mit der Drohung kam, ja, dann gehe ich halt zu Mama.
Okay.
Muss man dann halt schauen. Im Endeffekt steht vieles natürlich auch zum Wohle der Kinder.
Ja.
Aber sowas wird halt häufig auch einfach mal in den Raum geworfen, ohne darüber nachzudenken.
Ja, klar.
Verletzt die Eltern dann halt auch, wenn so ein Satz fällt. Und da muss man dann immer gucken, dass die Kinder halb Kinder sind. Manchmal zu viel sagen, was sie eigentlich gar nicht meinen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich finde das nochmal ganz wichtig, so den Hinweis, auch sich Hilfe zu holen. Also gerade, also viele Menschen haben da ja irgendwie Schwierigkeiten mit. Das sehen wir ja auch als OVD, egal um welches Thema es geht, ne, dass manche da tatsächlich lange brauchen, bis sie zu uns kommen irgendwie. Ja. Und gerade bei Alleinerziehenden kann ich mir das natürlich auch ein Stück weit vorstellen, weil es ist ja eh schon ein volles Alltagsleben, was man irgendwie hat. Und ne, dann gibt's da vielleicht auch so ein bisschen, ja, ach, ich schaff das schon, sagt man sich dann. Und dann eben, ne, ist es vielleicht irgendwann zu spät. Deswegen ist das nochmal ein wichtiger Tipp, glaube ich.
Ja. Und nur wenn es dir gut geht, dann geht es im Grunde auch den Kindern gut. Mhm. Ne? Also das finde ich jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, auch ein bisschen auf sich selber zu schauen, auch zu gucken, dass man halt irgendwo auch die Erholung vielleicht mal ein bisschen hat, die Batterien wieder auftanken kann. Ja. Und ich glaube, das ist sowohl für Mütter als auch Väter halt einfach total wichtig. Und deswegen nochmal ein guter Tipp auch zu sagen, das auch nicht komplett aus dem Fokus zu nehmen und sich da halt einfach Unterstützung zu holen. Ne?
Ja.
Ja. Ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, also Mutter-Kind-Kuren heißt in der Regel auch immer noch Mutter-Kind-Kuren, aber da kann ja auch ein Vater mit. Also natürlich ist man dann wieder das, ja, noch mehr der goldene
Exot,
Hahn,
ne? Ja.
Wenn dann nur Mütter sind, aber das sollte man ruhig mal in Anspruch nehmen, dass man sagt, man, die Bindung für die mit wird da ja auch besser gemacht für die Eltern.
Ja.
Und man hat, wenn man so will, auch einen günstigen Urlaub vielleicht mal. Die machen ja auch Programm für die Kinder. Mhm. Und wenn man dann finanziell nicht so gut strukturiert ist, dass man sagen könnte, ich hätte gerne Urlaub, dann kann man vielleicht mal eine Reha beantragen.
Ja.
Und in der Regel ist es bei den Krankenkassen auch nicht das Problem, wenn man sagt, man ist, hat ja eine psychische Belastung durch diese dreifach, vierfach Belastung, wenn man so will, durch Beruf, den man vielleicht hat, vielleicht auch nicht, dann ist es die finanzielle Situation. Also daher kann ich den Leuten nur raten, also sowohl Mütter als auch Väter, da immer mal drüber nachzudenken, ob man da nicht einfach mal eine Auszeit nimmt vom Alltag.
Ja, aber bei Krankenkassen ist das jetzt nicht ein Problem, ne? Wenn oder so aus der aus deiner Erfahrung, vielleicht auch aus deiner fachlichen Erfahrung, dass Krankenkassen da irgendwie Schwierigkeiten haben, sowas zu genehmigen, wenn es um alleinerziehende Väter geht? Nee, das
nicht,
sehen die schon,
nicht, dass ich
das
wüsste.
Nicht, ne?
Also
okay.
Ist mir noch nicht untergekommen.
Ja.
Ich glaube, es ist eher so bei den Vätern vielleicht tatsächlich so, dass man dann so vielleicht auch wieder aus der Gesellschaft, denn den Spruch hört, ja, du willst da doch nur ein bisschen flirten gehen mit denen.
Ich
glaube, Väter, die eine Reha beantragen oder eine Kur für ihre Kinder und sich, die haben anderes zu tun, als da irgendwie schöne Gedanken zu machen.
Ich gehe da auch mal von aus.
Genau, das stimmt.
Ja, Dominik, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast auf dem Ponyhof warst. Dass du doch auch schon tiefe Einblicke so in dein Leben gegeben hast, aber ich fand es total wichtig, auch mal, ne, dass auch mal jemand erzählt, wie das tatsächlich so im Alltag ist und dass du uns da einfach mal so ein paar Einblicke gewährt hast. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, danke schön.
Gerne schön.
Dann, liebe Katharina, danke ich dir für diese Folge.
Es war mir
wieder eine Freude.
Auf jeden Fall.
Dann sag ich jetzt erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!